90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Ja, da sind wir. Herzlich willkommen euch zu einer neuen Podcast-Reihe. 90 Milliarden ist der Titel und hier gibt es keine Finanztipps. Es geht auch nicht um die Weltbevölkerungsstatistik. 90 Milliarden, dieser Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen, beschäftigt sich mit den bis zu 90 Milliarden Neuronen, die wir in unserem Gehirn haben. 90 Milliarden Nervenzellen, ganz winzige Zellen, die eine große Aufgabe haben, weil sie nämlich verantwortlich sind für alles, was wir denken, was wir erinnern, was wir fühlen oder eben auch vergessen. Und da sind wir schon beim Thema, denn wenn diese Nervenzellen nicht mehr richtig funktionieren, dann kriegen wir es zu tun mit Krankheiten wie Demenz, Parkinson oder anderen neurodegenerativen Störungen. Und genau darum geht's in diesem Podcast hier. Wir wollen verständlich machen, was in unserem Kopf eigentlich passiert, wie das Gehirn gesund bleibt. Wir wollen erklären, wie wir unser Denkorgan pflegen können oder es eben passiert, dass es krank wird. 90 Milliarden soll aufklären, soll Orientierung geben und vielleicht auch mal beruhigen, wenn es nötig ist. Dafür spreche ich mit Menschen, die sich wirklich auskennen mit diesen 90 Milliarden Nervenzellen. Ich spreche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das Gehirn erforschen und die Antworten haben auf die vielen Fragen, die uns umtreiben bei diesem Thema. So, und wer sich jetzt noch fragt, warum macht das ausgerechnet Marco Schreil? Weil ich mittendrin sitze in diesem Boot und weil ich ganz persönlich ganz viele Fragen habe und wissen will, warum diese Zellen in manchen Köpfen, in manchen Gehirnen versagen, warum sie kaputt gehen können. Legen wir also los, fangen wir an und zwar ganz vorn. Gucken wir uns die Nervenzelle mal genau an und klären, was ist eigentlich ein Neuron? Was kann es? Und wie können wir die 90 Milliarden Neuronen in Schach halten? Allererster Gast in der allerersten Folge dieses Podcasts ist Dr. Jennifer Faber. Sie ist Fachärztin für Neurologie. Sie leitet an der Uniklinik in Bonn die Spezialambulanz für Ataxien und forscht am DZNE zu seltenen Bewegungsstörungen. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen. Hallo Jennifer.
Hallo, grüß dich. Ich freue mich jetzt.
Und ich habe schon das erste Fragezeichen und du kannst ein Ausrufezeichen dahinter machen. Was sind denn Ataxien?
Ataxien sind, so wie gerade gesagt, seltene Bewegungsstörungen. Das kommt aus dem griechischen Wort Ataxia. Wenn man das versucht zu übersetzen, wäre das sowas wie Unordnung oder in Unordnung geraten. Und das ist das, was bei diesen PatientInnen passiert. Das heißt, die Bewegungsabläufe sind nicht mehr glatt und gerade. Sie treffen nicht mehr genau das Ziel, was wir eigentlich uns vorgenommen haben, sondern sie weichen ab. Sie sind in Unordnung geraten. Wir nennen das medizinisch als Dysmetrie. Das heißt, ein Ziel wird verfehlt. Und diese Koordinationsstörungen sind für die PatientInnen eine große Einschränkung in ihren Alltagsaktivitäten. Also die Beweglichkeit und die Bewegung nicht nur der Beine mit einer Gangataxie, also einem unkoordinierten, ungerichteten Gangbild. Gleichgewichtsstörungen macht es schwierig für die Patienten, aber auch Zielbewegung der oberen Extremitäten, auch das Sprechen ist beeinträchtigt. Und diese Erkrankung, die also eine Koordinationsstörung beinhalten, haben ihre Ursache im Kleinhirn. Das ist ein Teil des Gehirns, der in der hinteren Schädelgrube liegt und der genau das macht, nämlich eine adaptive Kontrolle, die ermöglicht, dass nicht nur Bewegung zielgerichtet auf den Punkt geht, sondern auch Gedanken und Emotionen und Kognition. Es wird immer so ein bisschen als das kleine Gehirn bezeichnet, weil es vom Volumen her klein ist, aber de facto hat es 80% der Neurone des Großhirns, und da kommen wir eigentlich schon gleich zu dem Thema, dass die Menge oder die Masse nicht immer das Wichtigste ist im Gehirn.
Dann haben wir an dieser Stelle jetzt erstmal dein Aufgabenfeld auch geklärt und merken, du bist eigentlich perfekt für diese Frage nach diesen bis zu 90 Milliarden Neuronen bei uns im Hirn. Was ist ein Neuron? Was ist so eine Nervenzelle?
Eine Nervenzelle ist im Prinzip die funktionelle Einheit des Gehirns. Also das ist der kleinste Baustein, der ermöglicht, dass unser Gehirn so funktioniert, wie es in faszinierender Weise funktioniert. Und im Prinzip hat eine Nervenzelle mehr oder weniger drei Aufgaben, nämlich Informationen aufzunehmen, also Reize von außen aufzunehmen, diese sehr schnell und effektiv weiterzuleiten und dann aber auch zu verarbeiten und zu verteilen. Und das ist, würde ich sagen, wenn man es runterbricht, der Mini-Grundbaustein, der uns ermöglicht, diese riesige Zahl an Vernetzungen zu haben. Und die Reize können sehr unterschiedlich sein. Das kann Information von außen sein. Das kann Sehen sein, Fühlen, Berührung, Ähnliches. Das kann aber auch innerhalb des Gehirns die Information von dem Neuron davor sein, die dann weiter verteilt und weitergegeben wird.
Wie klein ist so eine Nervenzelle?
Die sind sehr klein, also die sind im Mikrometerbereich. Das kommt sehr darauf an, welches Neuron man sich jetzt anschaut. Und das ist auch das, was man, glaube ich, so ein bisschen bei allen Fragen zum Gehirn festhalten muss. Es gibt ganz selten die eine Antwort. Es gibt manchmal so ein paar Spitzenreiter, die rausstechen, das Längste, das Schnellste oder ähnliche Dinge. Aber das alles sind immer gemittelte Angaben und man kann nicht die eine Aussage treffen. Das ist alles immer etwas, was man im Kontext betrachten muss.
Aber wenn ich mir diese 90 Milliarden Nervenzellen, Neuronen in meinem Kopf vorstelle, dann müssen die ja so winzig sein, dass dort auch jede ihren kleinen Platz hat.
Ja, das würde ich sagen, geht. Das ist ja nur eine Raumverteilungsfrage. Wenn du mich fragst, was ich viel spannender finde, ist die Frage, warum du zu ganz anderen Fähigkeiten in der Lage bist, obwohl dein Gehirn viel kleiner ist als das eines Blauwals.
Aber weiß man, wie viele Neuronen Blauwal hat?
Also wahrscheinlich weiß man das auch relativ genau. Ich kann es jetzt nicht mit Nachkommastelle genau sagen, aber es gibt relativ gute Untersuchungen. Und das ist ja schon die erste spannende Frage. Woher weiß man denn, dass es 90 Milliarden sind? Es kursieren ja immer so ungefähr Angaben. Ich glaube, 86 wird meistens genannt, die dann aufgerundet werden. Und das ist gar nicht so einfach zu messen, weil das, was du gerade gesagt hast, die müssen ja unglaublich eng gepackt sein. Und ich kann nicht einen exemplarischen kleinen Schnipsel nehmen und sage, jetzt nehme ich mir mal die Zeit und mache da eine Dünnschichtung und zähle die einfach. Die Neuronendichte ist ungleich verteilt im gesamten Gehirn. Und ich kann nicht die eine Beispielregion wählen. Und das ist eigentlich ganz spannend gelöst worden. Das hat eine brasilianische Neurowissenschaftlerin gemacht. Sie sagt es in Vorträgen immer ganz plakativ, ich habe Hirnsuppe gemacht. Das heißt, es wurden Gehirne in der Form aufgelöst, dass die Zellkerne, also der Bestandteil, der eindeutig ein Neuron anzeigt, dass die erhalten bleiben. Und die hat man dann sozusagen in einer Dilution, also in einer Lösung gehabt und konnte dann hochrechnen sozusagen, in einer wirklichen Zählung, in einem kleinen Anteil, hochrechnen auf die gesamte, in Anführungsstrichen, Hirnsuppe, die sich eben aus den verschiedenen Teilen mit verschiedener Dichte zusammengesetzt hat.
Jetzt habe ich da auch Bilder. Also es gibt so eine Hirnsuppe, die Neuronen
zum Zählen.
Da irgendwie diese 90 Milliarden, und du hast gerade gesagt, warum ich was kann, was der Blauwal nicht kann. Ich kann Kartoffelpuffer, ich kann Fahrrad fahren, kann der Blauwal nicht. Aber das wäre jetzt, das ist ja ganz einfach erklärt. Der kann das nicht, weil er im Meer schwimmt. Da gibt's ja keinen Ofen, wo man Kartoffelpuffer machen kann. Aber es gibt ja so generelle Unterschiede wahrscheinlich, ja, dass ihr sagt, wir sind auf diese Art und Weise zu etwas bestimmt, vielleicht auch durch diese vielen Neuronen, die wir haben, intelligenter als. Und da sind doch die Unterschiede,
ja,
oder?
Ich glaube, genau das. Ne? Also ich hätte jetzt die Kartoffelpuffer nicht primär im Kopf, sondern ich hatte tatsächlich im Kopf, dass es um höhere kognitive Leistungen und Funktionen geht. Und wir sind eben keine Blauwale, wir sind Menschenaffen. Und unser Gehirn verhält sich in seinem Verhältnis von Neuronenanzahl zu Größe so, wie wir das von Primaten kennen. Ja, also wir sind kein besonderer Primat. Die einzige Besonderheit sozusagen, die uns innerhalb der Primaten unterscheidet, ist, dass wir ein Verhältnis sehr großes Gehirn haben mit sehr vielen Neuronen und dass wir extrem viel Energie, die wir am Tag zu uns nehmen, in dieses Gehirn stecken, obwohl es nur 2% unserer Masse macht. Und das ermöglicht eben, dass wir höhere kognitive Funktionen haben als die meisten anderen.
Das ist jetzt der Unterschied zwischen dem Blauwal und dem Mensch. Das ist für mich nachzuvollziehen, dass da Unterschiede sind. Also Blauwal und wir Primaten.
Ja, auch innerhalb der Reihe der Primaten, würde ich sagen, stechen wir heraus. Mhm. Also auch das Gehirn von Gorillas ist größer als unseres. De facto hat es aber weniger Nervenzellen. Und diese enorme Anzahl, die ermöglicht eben die enorme Verarbeitung von Informationen und auch eben die Entwicklung höherer kognitiver Funktionen, nennen wir das. Also sowas wie Bewusstsein, ein Bewusstsein dafür, was andere Menschen wollen, eine soziale Interaktion, all diese Dinge, die sich daraus entwickeln.
Und haben jetzt alle Menschen ungefähr gleich viele Nervenzellen?
Ich finde es super, dass du schon auf das ungefähr eingestiegen bist. Das kann ich mit einem Ja beantworten. Also ungefähr haben alle Menschen gleich viele Neuronen. Ja.
Und wie viele Unterschiede sind dann da? Also wenn wir bis zu 90 Milliarden im Kopf haben, sind die Unterschiede, dass Person A eben bis zu 90 Milliarden hat und Person B, ich sag jetzt mal, bis zu 40 Milliarden, oder sind die Unterschiede dann sehr, sehr gering?
Die Unterschiede sind gemessen an dieser Zahl, würde ich sagen, relativ gering. Aber er führt ein bisschen zu dem eigentlich wichtigsten Aspekt, den man einmal verstanden haben muss, wenn man das Gehirn verstehen will. Die Masse alleine ist sozusagen unser Startkapital, mit dem wir die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln. Also wenn wir als Babys starten, haben wir diese Einzahl schon mehr oder weniger.
Alle gleich?
Mehr oder weniger, genau.
Okay.
Alle gleich, also diese sehr exakten Aussagen sind immer ein bisschen schwierig. Aber wir starten ungefähr gleich, muss man sagen. Aber auch da wieder der Vergleich, als Neugeborenes können wir sehr viel weniger Dinge tun, die wir als Erwachsener tun und wo wir in der Lage sind. Und das liegt nicht daran, weil wir dann erst anfangen, Neurone zu bilden, sondern das liegt daran, dass wir anfangen, diese Neurone effektiv zu vernetzen. Und das ist die Schlüsselfunktion des Gehirns, dass es einfach ein großes Set an Kapazität hat, an Neuronen, aber dass diese Vernetzung uns zu dem ermöglicht oder uns zu dem macht, was wir eigentlich sind.
Das heißt jetzt also, wir kriegen alle ungefähr das Gleiche mit auf den Weg und es liegt an uns, die Nervenzellen so zu dressieren, zu trainieren, dass die sich vernetzen und dann kommt der Unterschied, dass es mich gibt und den Einstein gab.
Ja, also das wird jetzt schon fast ein bisschen philosophisch, genau. Also ich glaube, den Begriff Training würde ich gerne aufgreifen, weil ich glaube, so kann man es sehen. Also es gibt ja auch mich und Florian Wirtz. Und da ist auch ein großer Unterschied
in den
Fähigkeiten, wie ich einen Ball führen kann und wie er das macht. Und der ist natürlich auch mit einem mehr oder weniger gleichen Set an Muskulatur und Muskelzellen auf die Welt gekommen. Trotzdem gibt es diese Kombination aus Genetik, also dem, was wir sozusagen mitbringen, und diese Ausstattung ist in einem gewissen Range, mal besser, mal schlechter, und dann kommt der Effekt dazu, den wir durch Training induzieren können, und das ist das, was du sagtest, also die Vernetzung ist dann das, was man daraus machen kann, und es wird immer Extreme geben, ja, es wird immer Einstein und es wird immer auf Florian Wirtz geben, aber...
Also werden diese Nervenzellen im Laufe des Lebens gefördert, trainiert?
Die Nervenzellen nicht, sondern ihre Vernetzung. Sozusagen, das nennen wir neuronale Plastizität. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, den man verstehen muss, dass es einfach darum geht, diese Wahnsinnskapazität miteinander zu verbinden, damit wir effektiv von A nach B kommen, schnelle Informationen weiterleiten, viele Dinge an vielen Stellen abgelegt sind. Und das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Und den Weg dahin, was ich eben sagte, natürlich gibt es genetische Faktoren, die das mit determinieren, aber wir haben ein großes Maß an Einflussnahme. Es gibt immer diese Aspekte der frühkindlichen Bindung, dass einfach ganz früh diese Vernetzung, die Myelinisierung, also die Isolierung der Nervenzellen vorangetrieben wird, durch ganz viele Informationen, durch Input. Use it or lose it ist immer so ein bekannter Begriff, der auch so in der, ich glaube, Sportpsychologie gerne für Laien und Anfänger verwendet wird. Aber auch hier, alles, was für das Gehirn reizvoll erscheint in dem Sinne, da kommt Input an. Das sorgt für Vernetzung und das ist auch die wichtigste Information. Diese Plastizität erhalten wir unser Leben lang. Das heißt, es ist genau wie beim Sport nie zu spät anzufangen.
Das ist dieser Satz, probier's doch einfach mal, oder?
Es ist der Satz, probier's doch einfach mal und es ist sogar fast der Satz zu sagen, alles, was du machst, ist besser als nichts. Also alles, was ich meinem Gehirn an Futter liefere, alles, was nicht redundant und die gleiche Routine ist, sorgt dafür, dass Plastizität entstehen muss, dass neue Informationen verknüpft werden müssen. Und insofern, wenn man so ein bisschen jetzt auch in die Demenzrichtung denkt, jeden Tag ein Sudoku machen ist super, aber noch besser wäre es, über dieses Sudoku mit der Nachbarin zu sprechen und deren Meinung zu hören, die verarbeiten zu müssen. Also alles, was sich so ein bisschen über die Routinen hinaus bewegt, ist gut. Und körperliche Aktivität ist tatsächlich auch gut. Also da sind wir wieder bei Florian Wirtz, der macht sogar aktive Demenzprophylaxe.
Aber bedeutet es denn, wenn du es probieren würdest, den Ball so zu spielen, wie Florian Wirtz es kann, könntest du das auch schaffen, weil deine Nervenzellen sich auch so connecten könnten wie er? Oder wann entsteht dieser Unterschied, dass du nicht Florian Wirtz werden kannst, wenn es ums Fußballspielen geht, und ich nicht Albert Einstein werde, wenn es um Relativitätstheorie geht?
Ich glaube, auch da kann man keine exakte Aussage treffen. Das ist genau die Kombination aus. Ich habe einen genetischen Background mitbekommen und du auch. Und dann gab es eben ein Training über unser Leben. Jetzt sind wir so ein bisschen fortgeschritten schon. Also die Restzeit, die uns bleibt, ist einfach geringer. Also das Talent, was ja vielleicht im Fußball mehr immer so genannt wird, gibt es natürlich auch im Gehirn. Es gibt einen genetischen Background, der einfach schon mal sehr, sehr gut war. Und wenn dann noch das passende Training dazukommt und man dran geblieben ist, dann gibt es viele Möglichkeiten. Aber dieses Talent oder die genetische Komponente, die gibt es natürlich einfach. Und insofern sind wir ähnlich, aber nicht. Also du bist wahrscheinlich nicht bei Albert Einstein gestartet und ich nicht bei Florian Wirtz. Und jetzt haben wir beide nicht mehr so viel Zeit, da nochmal hinzukommen. Aber wir können uns bemühen. Also es kann auf jeden Fall noch besser werden. Und das sollte das Ziel sein, glaube ich. Und das sollte auch unser aller Ziel sein.
Also das ist ein Plädoyer dafür, immer beweglich zu bleiben und diese Nervenzellen immer wieder irgendwie in Aktion zu bringen.
Genau. Wir haben eben gesagt, ich mache die Ataxie-Ambulanz. Das ist eine Ambulanz von Bewegungsstörungen eben. Und da benutzen wir häufig den Begriff der motorischen Reserve, so ein bisschen angelehnt an die kognitive Reserve. Also das, was ich aufbaue für den Fall, dass es zu einer neurodegenerativen Erkrankung kommt. Und bei den Bewegungsstörungen sind das Ataxien oder Huntington. Und eben bei den kognitiven Störungen Alzheimer-Krankheit die häufigste, die wir eben kennen. Und ich sage meinen Patienten, der Vergleich, wie alle Vergleiche, hinkt ein bisschen, aber man kann sich es ein bisschen so vorstellen, wenn im Ruhrgebiet eine Straße ausfällt, dann komme ich immer noch, jetzt mal den Stau jetzt beiseite gelassen, aber theoretisch komme ich immer noch ganz gut ans Ziel. Ne? Ich habe viele Möglichkeiten, irgendwie anders zu fahren und der Zeitverlust ist gering.
Und es ist überall schön im Ruhrgebiet.
Es ist im Ruhrgebiet total egal, wo ich langfahre. Ja. Es ist einfach, also da ist der Weg das Ziel. Und genauso muss man das hier auch sehen. Aber wenn ich irgendwie in einer ländlichen Region die eine Bundesstraße sperre, dann wird es häufig schon richtig hakelig. Und das, was ich machen kann, ist sozusagen meine Straßen, mein Straßennetz so doll auszubauen, dass ich auf ziemlich viele verzichten kann, bis ich selber einen Effekt merke. Weil das muss man natürlich auch sagen. Wir sind immer so ein bisschen geprägt davon, wann hat ein Patient Symptome, also wann merkt er was? Wann sagt er, mein Gedächtnis lässt nach, oder die Angehörigen sagen, der hat ja immer eine super Orientierung, der findet sich jetzt räumlich ganz schlecht zurecht. Wenn wir im Restaurant sind, dann findet er den Weg nicht zurück zum Auto, solche Sachen. Das ist das, was wir merken, wenn das System dekompensiert, also wenn die Funktionalität nicht mehr gewährleistet ist. Aber das ist ja kein von jetzt auf gleich Prozess, sondern dem ist ja eine Neurodegeneration vorangegangen. Das heißt, viele Straßen sind aus dem Straßennetz rausgenommen worden, bis es irgendwann dekompensiert, das System. Und je mehr Straßen ich habe, desto mehr kann ich verlieren, sozusagen.
Du hast vorhin den schönen Satz gesagt, use it or lose it. Das macht für mich ein Bild auf, so dieses seid immer beweglich, egal in welcher Altersgruppe. Aha. Und das richtet sich ja wahrscheinlich hauptsächlich auch an ältere Menschen, die gern dann sagen, ach nee, das habe ich noch nie so gemacht, mache ich jetzt auch nicht mehr so. Also doch, geh mal die andere Straße, fahr mal den anderen Weg, um dein Gehirn irgendwie wieder in Bewegung zu bringen. Und wenn du sagst, use it or lose it, also verlier es, wie geht denn so eine Nervenzelle verloren?
Ja, also das, ich hatte ja gesagt, das kommt so, glaube ich, aus der Sportpsychologie, bin da gar nicht so drin. Also wir verlieren Nervenzellen im Rahmen von neurodegenerativen Erkrankungen. Wir verlieren sie nicht, weil wir sie nicht nutzen, aber wir verlieren Potenzial sozusagen. Und Neuro.
Also bleibt immer in der Garage. Ist immer verfügbar, geht nicht kaputt, aber wenn du die Garagentür nicht aufmachst, dann wird es auch
dann
nicht benutzt.
Dann wird es auch, richtig, genau, so würde ich es, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Bild, was es ein bisschen besser trifft. Ne? Und ein gut geölter Sportwagen ist sicher nutzbarer als einer, den man ab und zu mal aus der Ferne anschaut. Nervenzellen bilden sozusagen unser Grundgerüst im Gehirn und sind miteinander vernetzt. Und neurodegenerative Erkrankungen, was der Begriff sozusagen sagt, haben eine Ursache in verschiedenen Gründen. Das können Proteinablagerungen sein, die toxisch sind, also die Zelle in ihrer Funktionalität irgendwann so weit stören, dass sie nicht mehr nur schlecht funktioniert, sondern dass sie ihr Leben nicht mehr aufrechterhalten kann, also dass die Zellfunktion nicht mehr aufrechterhalten kann und damit degeneriert, also untergeht. Und das ist das, wenn du mich fragst, wie stirbt ein Neuron, das ist der Prozess sozusagen auf zellulärer Ebene. Das ist für Einzelne nicht so tragisch, aber auch da kommt wieder dieses Netzwerk ins Spiel. Je mehr ich eben verliere, desto eher habe ich irgendwann die Gefahr, dass meine Netzwerksfunktion nicht mehr erhalten bleibt. Genau.
Können die in Kur gehen? Können die sich wieder erholen? Oder sind die weg?
Ja, also ein bisschen kontroverses Thema. Die einfache Antwort ist zu sagen, nein. Weg ist weg sozusagen. Es gibt den Begriff, der ein bisschen kontrovers ist, der Adult-Born Neurons, also im Adulten geborene Neurone, dass man sozusagen wirklich von einer Regeneration in dem Sinne spricht, dass nochmal neue Neurone entstehen. Nach der abgeschlossenen Neurogenese im Embryonalstadium und sozusagen, wenn man erwachsen ist, dass wirklich nochmal ein neues Neuron im zentralen Nervensystem entsteht. Vom peripheren Nervensystem, also das Nervensystem aus Arm und Beine versorgt, kennen wir diesen Effekt. Das ist im zentralen Nervensystem tatsächlich nicht so einfach möglich. Also da ist es tatsächlich so, dass es Faktoren gibt, die diese Neurogenese, also wirklich eine Neuentstehung von etwas, was untergegangen ist oder auch zusätzlich entsteht, sehr, sehr limitiert. Was wir aber haben, und das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe, ist diese Plastizität. Und wir haben eine synaptische
Beweglichkeit.
Genau, wir haben eine, also unter der Annahme, ein Neuron ist untergegangen, was machen wir jetzt? Wir haben eben ganz, ganz viele noch in diesem Netzwerk. Und deshalb ist das Netz so wichtig. Wir fahren einfach eine Umleitung. Und diese Umleitung bauen wir jetzt einfach aus. Das war bisher vielleicht einfach eher nur so eine kleine Einbahnstraße. Und jetzt machen wir da richtig Platz und bauen das zu einer größeren Straße aus. Das ist synaptische Plastizität, strukturelle Plastizität. Und wir können durch diesen sozusagen Umwege bauen, sogar eine sogenannte funktionelle Plastizität erreichen. Wir haben bestimmte Areale im Gehirn, die bestimmte Funktionen übernehmen. Die Sehrinde für visuelle Eindrücke, Sprachzentrum für Sprache. Und wenn diese Bereiche, also jetzt in größerem Ausmaße, geschädigt sind, zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder Ähnliches, dann können tatsächlich andere Neuronenverbände diese Funktion übernehmen. Und da kommt es uns zugute, dass die funktionelle Einheit, das Neuron, immer gleich aufgebaut ist. Das heißt, die Signalweiterleitung kann auch für eine andere Funktion genutzt werden.
Ich würde gerne mal bei diesem Begriff das mit der Kur einmal kaputt, auf Kur schicken funktioniert nicht. Aber diese Plastizität, die du erklärst, die funktioniert. Wie können wir das oder wie kann man das denn umsetzen? Also kann ich mir zum 1. Januar 2026 vornehmen, ich betätige jetzt mal das Spülmittel immer mit der linken Hand.
Gute Idee.
Ja, also irgendwas mal umzustellen, ist anders zu machen. Oder den Esstisch mal so umzusortieren, dass die Kinder nicht immer auf der Fensterseite sitzen, sondern dass die jetzt mal auf der Raumseite sitzen. Sind das diese Sachen, die meine Neuronen, diese Nervenzellen so trainieren, dass sie, du sprichst von dieser Plastizität, dass die so beweglich bleiben?
Im Prinzip ja. Und ich glaube, noch viel wichtiger, als dass der Esstisch anders steht oder du mit der linken Hand bewusst Kaffee trinkst oder Spülmittel irgendwo reinmachst, ist, dass du dir überlegst, hey, ich will neue Eindrücke gewinnen. Ich will was anders machen. Ich möchte nochmal offen auf die Welt schauen und nochmal andere Dinge tun, einen anderen Weg gehen, mich körperlich betätigen. Das ist tatsächlich auch so. Sportliche Aktivität schützt und nützt unserem Gehirn in enormem Maße. Unabhängig auch von den kardiovaskulären Risikofaktoren, also Diabetes, Bluthochdruck und so weiter, die wir damit auch vermeiden können, die auch schädlich fürs Gehirn sind. Aber genau das, was du sagst, neue Sachen machen, vielleicht doch nochmal eine Sprache lernen und das am allerbesten immer in sozialer Interaktion, weil soziale Interaktion fordert uns am allermeisten heraus. Wir müssen auf unser Gegenüber reagieren, da kommt selten genau das, was wir erwartet haben. Wir müssen immer noch mal ein bisschen changieren. Und das ist genau das, was wir brauchen. Also Input, der nicht statisch ist, sondern der neu ist. Tanzen ist zum Beispiel fantastisch. Wir haben körperliche Bewegungen, wir haben Interaktion, wir haben Koordination im Raum. Das würde ich empfehlen.
Super. Ich habe schon Bilder. Wir machen also was gemeinsam. Mhm. Wir gehen tanzen und danach gehen wir schön noch zwei Wein trinken. Und aus diesen zwei Weinen werden noch drei Bier hinterher und dann haben wir blöderweise diesen kleinen Filmriss. Ja, wir haben so schön gemeinsam Zeit miteinander verbracht, dass wir einen richtigen Filmriss haben. Wie gefährlich ist der denn für diese Nervenzellen?
Ja, da möchte ich sagen, mit dem Bild sollten wir vielleicht nicht mitgehen, wenn wir in einem Podcast sind, der unsere Neurone schützen soll. Es gibt neurotoxische Substanzen. Alkohol ist eine dieser neurotoxischen Substanzen. Toxisch klingt jetzt hochdramatisch, aber es ist genau das, was passiert. Die Neuronenfunktion wird sozusagen blockiert und gehemmt. Beim Filmriss ist das erstmal nur temporär. Wenn ich das aber regelmäßig mache, ist völlig klar, dass diese Funktionalität auch auf Dauer geschädigt wird. Und auch hier das Plädoyer, wir können uns nicht auf die eine Anzahl an Filmrissen festlegen. Alles, was wir machen, um das Gehirn zu schützen, ist super. Und alles, was wir machen, um die Plastizität zu formen und zu fördern, ist super. Und das Gehirn schützen wir natürlich, indem wir unsere Filmrisse minimieren. Und ich glaube, das ist ja dieser Mythos, der immer so ein bisschen entstanden ist. Auch ein Glas Wein am Abend ist super. Damit muss man schon aufräumen. Ja, also ein Glas Wein am Abend zerstört sicher nicht unser gesamtes Gehirn von
aber
jetzt
macht
auf gleich.
Nervenzellen auch kaputt.
Aber es macht Nervenzellen auch kaputt. Also es schädigt zumindest Nervenzellen in ihrer Funktionalität. Das muss man schon so sagen. Und wir wollen ja ein bisschen positiv sein, hast du gesagt. Ja. Insofern würde ich einfach betonen wollen, wir alle kennen die Effekte von Alkohol und zu viel Alkohol. Alkohol bleibt und ist eine neurotoxische Substanz. Und wir wollen ja das Gehirn schützen, insofern.
Also es gehört zum gesellschaftlichen Leben irgendwie dazu, dass man es, wie kann ich jetzt sagen, mit Genuss kann es dazugehören, aber man soll sich bewusst sein, man macht damit auch Nervenzellen kaputt.
Das muss man sich ganz klar so sagen.
Wir haben ja festgestellt, dass einmal zerstörte Nervenzellen jetzt nicht wieder zurückzuholen sind. Kannst du erklären, wo die hingehen? Also wo ist der Mülleimer für kaputte Nervenzellen?
Der Mülleimer ist tatsächlich nicht das Gehirn selber. Also es gibt neben den Neuronen, die eben die Funktion der Informationsaufnahme, Weiterleitung, Weitergabe haben, gibt es ein riesiges Netzwerk an weiteren Zellen. Das sind die sogenannten Gliazellen. Die haben verschiedene Funktionen. Zum einen haben die Funktion, das Gewebe wirklich auch zu stützen, dass das in seiner Dreidimensionalität erhalten bleibt. Die haben auch die Aufgabe, das Gehirn, das ist ja ein sensibler Bereich, nach außen zu schützen mit der sogenannten Blut-Hirn-Schranke, also die aufzubauen, dass nicht alles, was in unserem Blut zirkuliert, unmittelbar ans Gehirn kommt. Und die haben aber auch die Aufgabe, sozusagen Zellmüll, wenn wir es jetzt mal sehr negativ formulieren, abzuräumen und aufzuräumen. Das heißt, ein untergegangenes Neuron besteht ja aus verschiedenen Bestandteilen, die eben dann zerfallen sind. Und das sind Zellbestandteile, die man einfach so wie ein Kinderzimmer aufräumen kann und aus dem Gehirn heraus transportieren kann sozusagen. Und auch diese Zellen haben wichtige Funktionen, damit dieses Gesamtkonstrukt am Laufen bleibt sozusagen.
Sind die Reinigungskräfte?
Ja, das sind Reinigungskräfte, Hausmeister, alles in einem, genau. Und auch ganz wichtig, die Gliazellen. Es gibt einen Teil der Gliazellen, die Oligodendroglia. Die sind zuständig dafür, dass diese langen Neurone, die eben Informationen auch über Strecke leiten, isoliert sind. Neurone funktionieren oder die Informationen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was heißt Informationen? Das sind elektrische Signale. Und wie bei einem Kabel funktioniert die Weiterleitung am besten, wenn es gut isoliert ist. Und Teile der Gliazellen sind eben genau für diese Isolierung da.
Das kannst du aber jetzt nochmal bitte erklären. Also diese Nervenzellen, die sind wie mit so einem Stecker miteinander verbunden.
Der Teil ist ein bisschen komplizierter, der Kabelteil ist ein bisschen einfacher, ja genau. Also es gibt ein Potential sozusagen, es gibt Ionen, Natrium hat man vielleicht schon mal gehört, ist positiv geladen, Kalium ist negativ geladen und die sind ungleich verteilt innerhalb vom Nerven, innerhalb der Nervenzelle und außerhalb, sodass da ein gewisses Gefälle herrscht. Und dann gibt es kleine Kanäle, die sich öffnen können und sobald eine dieser Schleusen aufgeht, ist es so, dass sich dieses Ungleichgewicht in der Ladung anpassen möchte, dass es sozusagen zu Ein- und Ausströmen von Ionen kommt und die Kanäle heißen auch Ionenkanäle. Und so wird Information entlang des Neurons weitergeleitet. Also ein elektrisches Signal wird dann ausgelöst, eine Umkehr, eine Polarisationsumkehr sozusagen nach dem auch alles oder nichts Prinzip. Wenn das einmal die Schleusen auf sind, dann gehen die auch richtig auf und das irre schnell bis ans Ende des Neurons. Die Übertragung dort ist in der Regel, auch da gibt es verschiedene Versionen, ein bisschen langsamer, weil dort ist sie chemisch. Und das hat ein Nachteil, weil es länger dauert. Dort werden dann bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die auf der nachfolgenden Nervenzelle wiederum dafür sorgen, dass die Kanäle aufgehen oder eben auch gerade nicht. Sie hat aber den großen Vorteil, dass ich diesen Prozess sehr genau manipulieren kann. Also ich kann da ganz, ganz viel sozusagen variieren. Das ist nicht dieses Alles oder Nichts wie bei einer Information, die schnell weitergegeben werden muss, sondern dann kann ich überlegen, okay, ich kriege einen positiven Input von der einen Seite, einen negativen von der anderen und kann das jetzt ausbalancieren. Und so entstehen sozusagen auch das Zusammenwirken von verschiedenen Eindrücken, die dann zu einer gezielten Handlung führen, die für uns von Vorteil ist. Das heißt, wir erkaufen uns ein bisschen Langsamkeit an der Stelle, wo wir modellieren wollen, also wo wir nicht sagen, es muss nur schnell weitergehen, sondern jetzt wollen wir überlegen, was macht Sinn und wie soll das nächste Neuron aktiviert oder auch deaktiviert werden.
Wir haben ja schon festgestellt, also dieser Filmriss sollte uns im Leben nicht so häufig passieren, ist nicht gut für unsere Nervenzellen. Da haben wir ein Bild dazu, wie man die kaputt macht, wie sie kaputt gehen. Gibt es noch andere Trigger, die unsere Nervenzellen zerstören? Dass sie eben unwiederbringlich kaputt gehen?
Also wir sind ja hier im DZNE. Das heißt, für uns ganz wichtig sind immer Trigger, wenn ich das Wort jetzt einmal mitnehme, die sozusagen am Ende zu neurodegenerativen Erkrankungen führen. Das können eben Proteinablagerungen innerhalb von Neuronen oder auch außerhalb von Neuronen sein. Das sind manchmal sogenannte sporadische Erkrankungen, also wo nicht die Ursache unmittelbar klar ist, wo es vielleicht Risikofaktoren gibt, aber es nicht ein Alles-oder-Nichts-Prinzip ist. Es gibt genetische neurodegenerative Erkrankungen, auch da mit einer gewissen Varianz, aber es gibt Unterformen, wo die Mutationsträgerschaft, also wenn man ein krankmachendes Gen trägt, eindeutig zur Entwicklung einer neurodegenerativen Erkrankung führt. Das ist bei den Adressen so.
Das ist der genetische Weg. Da kann man nichts dran machen. Das müssen wir so nehmen, wie
ja,
wir das
auch
kriegen.
Aber das war jetzt sozusagen, ich wollte noch mal einmal sagen, es gibt eben Proteine zum Beispiel als ein Beispiel.
Aber ich will diese Proteine nicht. Wie kann ich mich dagegen wehren? Kann ich die anzeigen und sagen, stopp, bis hierher nicht weiter?
In Teilen. Also das, was du machen kannst, und deshalb würde ich auch nicht so sehr den Fokus darauf lenken, was macht alles kaputt oder was ist das, was dem Gehirn gefährlich werden kann. Sondern ich würde den Fokus darauf lenken, hey, wir haben ziemlich viel in der Hand, was das Gehirn schützen kann und was es uns ermöglicht, diese Plastizität so weit nach oben zu schrauben, dass wir, selbst wenn uns solche Proteine treffen, die wir nicht immer vermeiden können. Ja, also es ist nicht so, dass man in jedem Fall vermeiden kann, eine Alzheimer-Krankheit zu entwickeln. Oder dass man bei den genetischen noch viel weniger. Aber man kann, wir nennen das die Progression und den Beginn beeinflussen. Progression ist sozusagen, wie schnell die Symptome schlechter werden und der Beginn, also in welchem Alter werde ich denn krank? Das können wir massiv beeinflussen. Und es gibt eine...
Womit? Also sind wir da wieder bei dieser Beweglichkeit?
Wir sind genau bei der gleichen Geschichte. Also wir drehen uns nicht im Kreis, sondern ich würde das gerne nochmal unterstreichen, wie viele Möglichkeiten wir haben, uns selber vorzubereiten und uns selber möglichst lange funktionsfähig zu halten. Also nicht uns, sondern unser Gehirn, aber wir sind schon in großem Maße durch die Arbeit unseres Gehirns definiert. Also das würde ich gerne unterstreichen. Und es ist einfach die Kombination aus einer gesunden Lebensweise, einer gesunden Ernährung kombiniert mit einer sportlichen Aktivität, Ausdauersport regelmäßig durchgeführt und eben viel geistige Aktivität, soziale Interaktion, lesen, Sprachen lernen, Dinge tun, Sachen sehen, sich in der Welt im Raum bewegen. Und das klingt so banal und so einfach, aber zumindest, wenn ich mich anschaue, gelingt mir das auch nicht an jedem Tag sehr, sehr gut. Und das muss man sich schon nochmal bewusst machen. Es ist viel, viel schwerer, und das merken wir hier in dem Thema auch, weil ich ja immer wieder so ein bisschen zurückhaltend bin. Ein untergegangenes Neuron können wir in den meisten Fällen, wenn wir es plakativ sagen, nicht zurückholen. Aber wir können vorher dafür sorgen, dass wir eine hohe Reserve haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das nimmt uns leider natürlich ein bisschen in die Pflicht. Also wir müssen jetzt drüber nachdenken, unser Gehirn so richtig fit zu machen für die Zukunft.
Und wenn es dann jetzt doch passiert und wir wissen, dass von dieser Situation haben wir alle schon gehört, meine Oma, mein Opa, dann kommen erstmal diese lustigen Geschichten. Ne? Opa stellt die Butterdose auf ein paar Kronen und die Schuhe in den Kühlschrank oder so. Dann schmunzelt man kurz und dann steigen die Tränen in die Augen und dann merkst du, ach Mann, es ist dann doch nicht schön, was da gerade passiert. Sterben da Nervenzellen ab oder wie kommt's denn zu einer Demenz? Was passiert denn da im Kopf?
Also ein bisschen muss ich noch mal kurz einen Spielverderber machen und noch ein bisschen weiter ausholen. Und ich würde ganz gerne einmal den Begriff der Demenz definieren. Was man mit Demenz meint oder was medizinisch festgelegt ist, ist ein Verlust an kognitiven Fähigkeiten, der neu ist. Also es gab ein Vorniveau, was anders war. Und das ist jetzt ein neuer Verlust an kognitiven Fähigkeiten. Und wir haben alle so ein bisschen immer dieses Gedächtnis und neue Gedächtniseinspeicherung als erstes im Kopf, weil die Alzheimer-Krankheit dadurch sehr charakterisiert ist und eine häufige demenzielle oder die häufigste demenzielle Erkrankung ist. Aber es betrifft auch andere Dinge wie räumliche Orientierung, auch Verhalten, Sprache, solche Dinge. Und Demenz ist sozusagen ein Ausmaß des Verlusts dieser kognitiven Fähigkeiten in dem Maße, dass unsere Alltagsaktivitäten beeinträchtigt sind. Also dass wir in unserem sozialen Gefüge, zu Hause, in der Familie, im Beruf nicht mehr alleine gut funktionieren. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das ist was häufig so ein bisschen durcheinander geht, ne? Dass man sagt, also Vergesslichkeit ist Demenz. Das ist es nicht. Das wäre ganz wichtig. Und ja, wenn wir jetzt die Alzheimer-Krankheit einfach mal als Beispiel nehmen, weil das ein prominentes Beispiel ist, dort gehen Nervenzellen unter und es gibt eine Struktur im Gehirn, im tiefen Schläfenlappen. Das ist der Teil, der hinter unseren Ohren sozusagen in die Mitte hin liegt, der Hippocampus. Und der ist eine kleine Struktur, aber wahnsinnig wichtig für die Neueinspeicherung von Informationen, also neue Dinge sich zu merken. Nicht das Langzeitgedächtnis, was wir alles präsent haben, sondern wirklich neue Informationen in unser Gehirn zu bringen und da abzuspeichern. Und das ist das, was auch bei PatientInnen mit einer Alzheimer-Krankheit beobachtet wird, dass diese episodische Neugedächtnisstörung einfach sehr präsent ist. Mhm. Kombiniert aber und eben nicht isoliert mit anderen kognitiven Fähigkeiten, auch räumliche Orientierung zum Beispiel. Und ja, da ist es tatsächlich so, dass Neurone untergehen und auch nicht wieder regenerieren können.
Mhm.
Das DZNE investiert relativ viel in die Forschung, ganz nach vorne zu gehen. Also eben nicht erst in dem Stadium einzusetzen, wo Neurone untergegangen sind, weil dann wird es natürlich zunehmend schwerer, sondern dahin zu gehen, wo die Plastizität noch vorhanden ist und wo wir noch viel Effekte haben, die wir erreichen können, dadurch, dass wir die Vernetzung verbessern sozusagen. Und um das einmal noch einen Schritt früher zu machen, weil das so eine wichtige Studie im DZNE ist. Vor dem Mild Cognitive Impairment, also den leichten kognitiven Störungen, die wir auch schon messen können.
Ist das das, wenn man so Wortfindungsstörungen hat, wenn jemand sagt so, das ist sag schon schnell, das ist diese
Mild-Phase?
Ja, es geht
darüber hinaus. Es geht ein bisschen darüber hinaus. Ne? Also darauf wollte ich jetzt hinaus und davor gibt es eben noch ein subjektives Stadium, wo man selber sagt, irgendwas funktioniert nicht mehr wie früher. Und auch da muss man sagen, wir werden alle älter und das Gehirn verliert ganz normal altersabhängig. Neurone und unsere Funktionen und Fähigkeiten werden in der einen oder anderen Sache einfach schlechter. Und solche gelegentlichen Wortfindungsstörungen, völlig normal, gehören ab einem gewissen Alter dazu.
Vielen und Dank.
Ich kann eine Warnung geben, mir selbst, dir, vielen anderen. Nein, leichte kognitive Störungen gehen schon über das Maß hinaus. Das ist schon so, dass man im Alltag anfängt, beeinträchtigt zu sein, aber eben noch nicht in seiner Alltagsfunktionalität völlig beeinträchtigt ist. Genau. Aber auch da, Plastizität geht immer und zu jedem Zeitpunkt.
Jennifer, was nehmen wir denn jetzt mit, so diese bis zu 90 Milliarden Neuronen, die wir im Kopf haben? Ich habe jetzt gelernt, du wirst kein Florian Wirtz und ich kein Einstein, aber wir können es immer mal wieder probieren, oder?
Wir geben nicht auf, ja.
Wir sollen also unseren Kopf ständig in Bewegung halten und du mal versuchen, an einen Ball zu treten und ich mal versuchen, den Taschenrechner nicht zu benutzen, sondern mal im Kopf auszurechnen, was ich womöglich an der Kasse bezahle. Das sind die Dinge, oder? Die
alles wir immer das. Machen sollen. Also man hat 1000 Möglichkeiten. Ja, genau. Genau. Und das soll einen nicht beherrschen, ne? Aber man hat so viele Möglichkeiten und man nimmt sich so viel vor. Jetzt sind wir in der Mitte des Jahres. Ich weiß nicht, wer sich noch an seine Neujahrsvorsätze erinnert. Aber einfach kleine Sachen einbauen. Anderer Weg gehen. Nochmal eine neue Sache angreifen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und es ist effektiv. Ich glaube, das muss man sich sagen. Ne? Das darf man einfach nicht unterschätzen. Wir investieren damit in unsere Zukunft.
Und nicht aufregen darüber, dass im Ruhrgebiet eine Straße gesperrt ist, sondern sich freuen, dass das Hirn herausgefordert ist, die andere Strecke zu fahren.
Mega gut, absolut, genau.
Dr. Jennifer Faber, die ist Fachärztin für Neurologie an der Uniklinik in Bonn und sie forscht am DZNE, also hier am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn und zwar so erfolgreich. Du bist sogar dafür ausgezeichnet worden. Das hätte ich eigentlich am Anfang erzählen müssen.
Vielen Dank.
Du machst das richtig erfolgreich. Jennifer, vielen, vielen Dank, dass du uns das so vorgestellt hast. Wir können an dieser Stelle noch sagen, selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gern podcast@dzne.de und alle Links, die uns jetzt noch einfallen, wenn wir so kleine Informationen geben müssen, die stellen wir in die Show Notes. Wir wissen jetzt ein bisschen besser Bescheid über diese 90 Milliarden Neuronen, Nervenzellen bei uns im Kopf. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir.
Sehr gerne.
Und ich sag mal, gebt Acht auf euer Gehirn.
90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.